Sag mal, Saskia, heute haben wir ein ungewöhnliches Thema. Die Stille. Also man denkt erstmal, es passt gar nicht so zusammen, denn die Kunst ist ja zum Angucken da und das andere verbindet man ja mit dem Sinn des Hörens, ne?
Ja, das denkt man ja vielleicht zuerst. Aber Stille findet man auch in der Kunst und wir zeigen euch heute, wie und wo.
Ja, spontan im Zusammenhang mit Kunst denke ich da an konzeptuelle Ideen, also zum Beispiel alles in Weiß, das ist irgendwie so reduziert und wirkt für mich immer still. Und sowohl Landschaften als auch abstrakte Kompositionen können, glaube ich, still sein, werden wir uns hier betrachten. Und wenn sowas ganz doll reduziert ist, also quasi fast leer und in gedeckten Farben gehalten ist, finde ich es auch immer still. Während so eine knallige Farbe für mich immer sehr laut ist. Woran denkst du so, Saskia?
Also eigentlich ganz klassisch an Stillleben, also im Sinne von Kraft im Stillen, aber auch an einige Landschaftsmalereien. Also wenn ich durch ein Bild in die Ferne gucken kann, dann wird es irgendwie in mir drin ja so still.
Ja, interessant. Also das sind so zwei ganz verschiedene Ansätze, einmal Stille im Bild und einmal auch die Stille in uns selbst.
Ja, genau. Also viele Künstlerinnen und Künstler haben die Stille bewusst als Thema oder als Mittel in ihre Werke gebracht. Also ich denke hier an Miró oder auch an Abramovic, da sprechen wir gleich drüber noch. Bei Miró ist es beispielsweise die Reduktion, um Kontemplation und innere Ruhe zu evozieren. Und dann denke ich an einzelne Performances von Abramovic, die können Portale öffnen zu unserer eigenen inneren Welt. Die Stille wird ja bei uns auch oft als Kontrast gesehen zu Lärm, Bewegung oder auch unserem stressigen Alltag. Ja, aber Britta, wir haben ja eigentlich noch eine Überraschung.
Ja, haben wir. Heute ist es mal wieder soweit. Wir sind zu dritt und wir freuen uns so sehr, dass wir mal wieder eine Gästin haben. Michaela Frankenberger. Durch Michaela sind wir übrigens auch auf das Thema Stille gekommen. Also, los geht's. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind wir zu dritt und das ist immer eine ganz tolle Erweiterung für Kunst und Knackig. Und Michaela, durch dich sind wir ja auf dieses wirklich sehr schöne Thema gekommen. Erinnerst du dich eigentlich noch daran, wie das kam?
Ja, doch. Das war im letzten Herbst, wenn ich mich so richtig erinnere. Das war kurz vor der Buchmesse und wir haben uns ausgetauscht zum Buch Vom Glück der Stille, welches ich ja auf Instagram vorgestellt hatte. Und das Thema hatte dich sofort angesprochen und dann hattest du diese Idee, also diese Podcast-Idee und mir wurde dann so ein bisschen seltsam, weil ich sowas ja noch nie gemacht habe. Und nun bin ich hier und spreche mit euch.
Und das ist so toll. Ich freue mich wirklich sehr, dass du trotzdem sofort zugestimmt hast. Ja, Michaela, vielleicht stellst du dich kurz vor, damit unsere Zuhörenden dich auch ein bisschen kennenlernen noch.
Ja, also gerne. Meine Leidenschaft, das sind ja die Bücher und das Lied. Lesen, so wie das bei euch die besondere Begeisterung für Kunst ist. Und ich lese für mein Leben gern und es ist außerdem, finde ich, ein wunderbarer Rückzugsort, so vom Trubel des Lebens. Da finde ich meine Ruhe und natürlich auch Inspiration. Und ganz besonders mag ich die Verbindung von Kunst und Literatur. Und deswegen war es ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, Britta, dass wir beide, da du ja auch sehr gerne liest, uns auf Instagram begegnen. Und ich schreibe da über Bücher und euren Podcast habe ich von Beginn an gehört, jede Folge. Und nun freue ich mich, dass ihr Lust auf dieses Thema habt und bin da sehr gespannt, was uns gemeinsam zum Thema Stille einfällt.
Ja, toll.
Ja, es freut mich wirklich auch sehr, dass wir uns jetzt endlich quasi persönlich kennenlernen, liebe Michaela. Also dank Britta sind wir auch auf Instagram schon länger verbandelt. Und in unserem Vorgespräch haben wir tatsächlich gemerkt, dass wir einen ähnlichen Zugang zur Stille haben und das freut mich mega.
Ja, das freut mich auch voll, denn das habe ich gleich als wirklich sehr wohltuend empfunden. Heute ist es ja an der Welt vieles so laut und als eher stiller Mensch wird man manchmal da auch als etwas seltsam wahrgenommen. Allerdings rede ich ja doch auch gerne und viel zu Themen, die mich begeistern und in meinem Job als Beraterin in einer Bank musste ich sowieso lernen, dass Stille in meiner Persönlichkeit naja, zu überwinden.
Ja, das geht mir eben auch so. Aber lasst uns doch im Auto noch ein wenig über den persönlichen Zugang zur Stille sprechen. Jetzt starten wir erstmal mit der Kunst.
Mir fällt bei Stille sofort der Maler Wilhelm Hammarskjöld ein. Also das ist ein dänischer Maler. 1916 ist er schon gestorben. Und der gilt heute als einer der bedeutendsten nordeuropäischen Künstler, so um 1900. Der malte fast ausschließlich so stille Innenräume und ganz oft eben von seiner Kopenhagener Wohnung und immer in sehr gedämpften Farben. Also so seine Farbpalette umfasst Grau, Weiß, Beige, Schwarz und das verstärkt für mich auch noch das Gefühl der Stille. Kennt ihr seine Bilder eigentlich?
Diesen Maler kenne ich gar nicht, habe noch nicht mal von seinem Namen gehört. Und was du da aber sagst, klingt für mich sehr reizvoll. Erzähl mal mehr, liebe Britta.
Also mir geht es im Fall auch so, ich kenne ihn gar nicht. Sag mal, das ist eigentlich gar nicht deine Zeit, Britta. Also du bist doch sonst eher in der zeitgenössischen Kunst unterwegs.
Ja, absolut. Also die Zeit und die Werke sind eigentlich gar nicht mein Beuteschema, sage ich jetzt mal so. Aber ich bin durch ein ganz tolles Buch von Angelika Overath draufgekommen. Der Roman heißt »Sie dreht sich um«. Und es geht um eine charakteristische Rückenfigur auf einem Bild. Und das malt Hammarskjöld auch ganz oft. Also meistens ist diese Figur seine Frau Ida. Sie verharrt im Raum oder sie sitzt auf einem Stuhl oder die steht an der Tür. Und die Figuren schauen immer weg und geben damit gar keine Emotionen preis und schaffen so eine psychologische Distanz zum Betrachter irgendwie.
Das erinnert mich ein bisschen an die Figuren in den Räumen von Vermeer. Auch wenn diese Figuren von vorne oder mehr von der Seite zu sehen sind.
Ja, das stimmt. Die haben auch dann irgendwie was von Stille so. Aber bei Hammarskjöld, der ist auch stark von Vermeer beeinflusst worden. Also zum Beispiel mit diesem seitlichen Lichtfenster. Ne, das finden wir ja bei Vermeer. Das gibt's auch bei Hammarskjöld ganz oft in diesen Raumansichten. Mhm. Und diese Konzentration auf den Raum so als Hauptmotiv, weiß ich gar nicht, ob es bei Vermeer auch so ist, weil die Person ja doch auch ganz oft so sehr groß im Zentrum steht. Ich finde, Hammarskjöld hat die immer kleiner drin. Ne? Mhm. Aber Licht spielt bei ihm auch gar nicht so eine dramatische Rolle, sondern das sickert irgendwie so ganz flächig und matt durch die Räume. Deswegen auch, obwohl die Farbpalette schon so reduziert ist, auch durch hell-dunkle Kontraste gar nicht so viel geboten wird. Und die Bilder enthalten quasi keine Dekoration. Die Wände, die Türen und die Böden, die sieht man eben. Aber durch diese Reduktion entwickeln die Werke so eine, ich finde, wie melancholische Ruhe. Naja, Stille eben. Und zu Lebzeiten war Hammarskjöld international bekannt, aber der geriet echt in Vergessenheit, leider. So seit den 1990er Jahren erlebt er so eine Wiederentdeckung.
Spannend. Also das Buch über Hammarskjöld kenne ich natürlich auch nicht, aber ich bin ja natürlich dankbar für diesen guten Lesetipp. Das merke ich mir jedenfalls. Bei den Rückenfiguren, die du ansprichst, fällt mir aber gleich Caspar David Friedrich ein. Ich weiß, liebe aus den anderen Folgen eures Podcasts, die ich ja alle gehört habe, dass du ihn nicht so magst. Aber bei mir ist es so, ich bin praktisch mit ihm groß geworden. Denn in meiner Familie wurde er sehr verehrt. Und was ich sagen will, ich habe vor dem Mönch am Meer schon viele Stunden verbracht.
Oh, wow.
Er hängt ja in der Berliner Nationalgalerie. Und ich finde dieses Bild so großartig. Alles, was Stille so und Leere symbolisieren, das findet sich für mich in diesem Bild.
Ja, das ist wirklich ein großartiges Bild. Ganz toll. Also ich fühle mich sofort damit verbunden. Und in mir kommt, ich muss sagen, so eine Art starke Sehnsucht auf, wenn ich das Bild betrachte. Also die Sehnsucht, in der Rolle des Mönchs zu sein und auf dieses Wasser zu schauen.
Ja, ganz
und
genau.
Dann diese tolle Stimmung dann auch selber zu erleben. Also auch das Alleinsein, das ist so, also ja, da möchte ich gleich den, eben, ich möchte in der Rolle des Mönchs sein.
Genau.
Das ist lustig, geht mir tatsächlich nicht so.
Ja, mir geht's.
Es geht mir halt auch darum, den Ort quasi so zu genießen, ohne andere Personen um mich herum zu haben. Das erfüllt mich irgendwie. Nicht, dass ich nicht gerne Menschen habe, aber ich brauche einfach diese Stille und das Alleinsein ab und zu. Und das ist das Bild, das gibt mir diese tiefe Erfüllung.
Ja, ja, also mir geht's da genauso wie dir, Saskia.
Ja, ja, schön. Ich muss gerade an seinen Namensvetter denken, Kaspar Wolf. Kennt ihr den Schweizer Maler?
Nee, noch nie gehört.
Naja, also nein, ich kenne den natürlich auch nicht. Aber erzähl mal, Saskia.
Ja, er ist ein Vertreter der Romantik und vor allem bekannt durch seine Gletscherbilder. Also er war wirklich einer der Ersten, der ins Hochgebirge gewandert ist und dann die Landschaft dort festgehalten hat.
Ja, krass. Damals gab es ja noch kaum Wege. Also es war auf jeden Fall eine große Herausforderung, so zu reisen und sicherlich auch mit ganz schön vielen Gefahren verbunden.
Ja, ja, absolut.
Wo bist du seinen Bildern zum ersten Mal begegnet, Saskia?
Ja, tatsächlich im Studium. Also es war mein allererstes Seminar in Kunstgeschichte. Und meine erste Arbeit habe ich also über ihn geschrieben.
Ah, cool, schön.
Ja, also man erkennt seine Bilder relativ schnell. Er bildet immer nur ein bis zwei Personen ab und dann meistens noch einen Hund. Und die Personen, die sind winzig, winzig klein im Vergleich zur Landschaft.
Ja, ich habe mir hier gerade ein paar Bilder angeschaut parallel. Also die Landschaften sehen wirklich beeindruckend aus. Wow.
Mhm. Mhm. Ja, ich finde, seine Bilder sind spannend. Es ist so ein Spiel zwischen Stille und dieser majestätischen Landschaft, aber dann auch noch diesen potenziellen Gefahren.
Ja, absolut. Übrigens, wie immer an irgendeiner Stelle in unserem Podcast wird alles in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt sie euch auch angucken. Wirklich ein interessanter Mix, diese Bilder.
Ja, also ich finde ja auch, einen Raum der Stille so für sich zu finden, das ist ein ganz schön großes Glück. Und gucken wir uns doch einfach mal das heute an. Kennt ihr diesen Raum der Stille in Berlin auf dem Flughafen? Der ist wirklich sehr gelungen.
Nee, den kenne ich nicht. Also jetzt auf dem neuen Flughafen eigentlich, im BER oder bei dem alten?
Ja, genau.
Okay. Ja, du hast ja einige Räume der Stille mittlerweile quasi so gesammelt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
ja,
oder fallen die dir einfach auch besonders ins Auge?
Ja, also kann sein, ich schaue da schon sehr drauf und an vielen Orten, wie zum Beispiel auch in Krankenhäusern oder eben auch am Brandenburger Tor in Berlin, da gibt es Räume der Stille. Und ja, Kirchen, die sind ja nun auch per se noch Räume der Stille, wobei das vielleicht in dem Fall auch viel mit Respekt zu tun hat.
Mhm.
Ja, ich bin ja tatsächlich gerne in Kirchen, weil es eben diese Stille dort gibt. Wobei ich habe angefangen, in großen Städten eigentlich eher die kleineren Kirchen zu besuchen. Also in den bekannten Kirchen hat es ja so viele Leute und dann, finde ich, wird es schnell wieder laut.
Ja, das stimmt.
Und ich war ja gerade in Wien und dann gibt es mitten in der Innenstadt diese Malteserkirche. Und es wundert mich immer wieder, dass es dort fast keine Leute hat. Ich liebe auch den Duft von Weihrauch. Dieser Duft, das ist für mich ein Traum. Ja. Wie findest du denn solche stille Räume, Michaela?
Naja, also ich schaue da schon immer sehr bewusst und überall so nach Räumen der Stille. Und vielleicht ist das auch ein kleiner Spleen inzwischen. Bibliotheken an sich sind ja auch ziemlich gut dafür geeignet, aber die werden mehr und mehr auch zu Räumen des öffentlichen Lebens. Also ist immer viel Trubel los und man muss da schon ganz schön nach besonderen Bibliotheken gucken, wie zum Beispiel in der Freien Uni in Berlin-Dahlem. Also da ist es mega schön und es ist auch ein ganz irres Gebäude, so von der Architektur her.
Ach toll, ich liebe ja auch Bibliotheken. Ich habe schon mal fast wie angefangen zu sammeln nach Bibliotheken, die so ganz besonders aussehen.
Stimmt.
Und tatsächlich mag ich da drin auch immer die Stille sehr gerne. Ich sitze auch hier in Frankfurt in der Deutschen Nationalbibliothek immer gerne. Die ist jetzt nicht besonders schön, aber ich mag auch diese Idee von Ruhe und Stille. Und in den Kirchen mag ich das auch.
Ja.
Und den Raum im Brandenburger Tor, den kenne ich sogar. Da war ich, aber das ist so irre lange her. Ich glaube, bei meinem nächsten Berlin-Besuch muss ich da nochmal ganz konkret hingehen.
Ja, ja, mach das, dann treffen wir uns da vielleicht.
Ja, genau. Schön. Ja, lass uns zusammen in den Raum der Stille gehen.
Genau.
Ja. Und apropos stiller Raum, fällt mir doch direkt wieder Yves Klein ein. Ta-ta-ta-ta.
Also wirklich, dass du bei so vielen Themen immer wieder auf ihn kommst, das ist unglaublich.
Ja, aber wirklich, ich meine, ist es nicht irre, dass er auch in seiner Kunst, man verbindet den immer nur mit Blau, ja?
Ja, voll.
Aber der hat auch einfach einen leeren Raum gemacht, also nicht nur einmal, ja? Und so ein leerer Raum, also Leere verbinde ich auch mit Stille. Ja. Mhm. Und den Raum, den ich gesehen habe, ist im Haus Lange in Krefeld. Und der ist auch wirklich ganz still. Also man darf auch sowieso nur allein rein. Der ist weiß gestrichen und dann gibt es so eine Neonleuchte oben. Und die leuchtet halt so hell. Und wenn alles eh weiß gestrichen ist, dann verschwimmen so die Grenzen. Also Wände, Decke. Und das sieht man alles gar nicht mehr, obwohl der Raum wirklich klein ist. Also ich habe so eine verschwommene Wahrnehmung bekommen von sowas Unendlichem. Und das eben in absoluter Stille. Und die stellt sich dann auch in einem selber ein. Also das war total ein verrücktes Erlebnis.
Ja, also das finde ich richtig gut, Britta, dass du diesen leeren Raum von Yves Klein erwähnst, weil den kenne ich nämlich überhaupt nicht. Und das klingt ziemlich aufregend, weil ich mir das gerne mal ansehen würde. Und in Nizza habe ich schon mal blaue Originale von Yves Klein gesehen. Und das kennt man ja so landläufig und finde ich also sehr faszinierend und kann das auch nachvollziehen, deine Begeisterung.
Ja, also diese blauen Bilder sind wirklich immer wieder toll. Der Yves Klein war schon auch wirklich, wirklich vielfältig. Also der ist ja viel zu früh gestorben. Meine Güte, der ist ja ein französischer Künstler. Und ich glaube, er hatte 10 Jahre Schaffenszeit nur, weil er so jung gestorben ist. Ja, und dieser leere Raum ist wirklich eine Erfahrung. Also wann immer du mal irgendwo da im Ruhrgebiet bist,
ja, ja.
Du Krefeld einen Besuch abstattest.
Das stelle ich mal einplanen.
Ja, also das Bild von Miro würde da wunderbar reinpassen, denn es ist auch ganz weiß, bis auf einen kleinen blauen Punkt auf der rechten oberen Seite. Ich habe das vor Jahren im Zentrum Paul Klee in Bern gesehen. Und es hat mich wirklich total gefesselt, gleich von Anfang an. Also sein Titel ist Landschaft und dann in Klammern Leere. Kennt ihr es?
Nee, natürlich nicht. Also, aber ich ahnte schon, dass es hier im Gespräch mit euch viele schöne neue Anregungen für mich geben wird.
Ja, das Bild ist wirklich verrückt, weil ich finde, es ist auch so Miro-untypisch eher. Ne? Man kennt ihn ja auch von ein paar Farben und so. Und dass er da so viel Weiß hat. Ja, das stimmt. Man kann das gut mit dem Raum von Yves Klein in gewisser Weise vergleichen, ja.
Mm-hmm. Ja, ich habe damals eine interessante Beobachtung gemacht im Museum. Beinahe alle Besucher sind an diesem Bild vorbeigelaufen. Nur ich und eine andere Person haben sich dann länger vor das Bild gestellt und sich wirklich darauf eingelassen.
Und wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, also erstmal fand ich es witzig, dass dann zwischen dieser unbekannten Person und mir plötzlich so eine Art Connection entstanden ist. Also da wir ja beide so lange aufs Bild geschaut haben. Und dann weiß ich noch, wie ich dachte, ach wie schön, es ist ein Mensch, der die Stille auch so mag.
Ja, ganz genau.
Ja, aber vielleicht hat er auch was ganz anderes gesehen oder gedacht.
Ja, ja, natürlich. Es ist mir natürlich dann auch in den Sinn gekommen, aber das war so mein erster Gedanke. Und es hat sich wie einfach schön angefühlt. Ja, und wenn man das Bild dann so lange ansieht, da kommen ja plötzlich Fragen auf. Also, was macht der Punkt da und weshalb ist der Rest weiß? Also, was ist diese Leere? Und ja, was macht die dann mit mir? Also, das Auge will ja immer irgendwas erkennen.
Ja, ja, ganz genau. Also, bei mir geht da so in so einem Fall doch eher so ein Gedankenkarussell an und ich suche ja immer ziemlich oft nach so einem Sinn und es wäre sicherlich manchmal besser, einfach auf ja, das innere Gefühl zu hören und was mir das Gefühl da erzählen will. Aber das muss man dann auch aushalten.
Ja, ja, absolut. Geht mir auch so. Also bei mir war auch beides der Fall. Und ich denke, die meisten Menschen sind daran vorbeigelaufen, weil sie das Bild quasi in Sekunden erfasst haben. Und vielleicht haben sie es sogar als langweilig abgetan.
Naja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und Leere wird ja einfach auch ganz oft mit Langeweile in Verbindung gebracht.
Mhm.
Ne? Und Platz für die Leere oder die Langeweile ist in unserer Gesellschaft heute ja eigentlich gar nicht mehr vorgesehen. Ne? Und damit im Prinzip ist auch nicht mehr viel Platz für Stille vorhanden. So.
Ja, ja, das stimmt auch. Irgendwie Denken ist ja auch irgendwie die Leere. Und ein Ergebnis vom Denken sieht man ja erst, wenn man aus dem Denken was macht. Und unsere Gesellschaft ist nun mal auf Effizienz und Leistung ausgelegt. Aber die Leere, die Stille muss man dann wirklich auch mal aushalten. Denn genau dann erst entsteht ja auch was Neues.
Ja, ja, absolut, absolut. Also ich finde die Stille nicht immer, aber wirklich sehr oft inspirierend. Ja, aber lass uns zu einer anderen Stille wechseln, eine, die auch unangenehm sein kann. Also vielleicht, wir werden es gleich sehen. Lasst uns über die Performance-Künstlerin Marina Abramović sprechen.
Aha, ja, das ist immer verstörend.
Ja, die ist mir also dann natürlich auch gleich in den Sinn gekommen, als du das Wort unangenehm ausgesprochen hast. Mhm. Sie hat ja Stille praktisch zu einer Kunstform erhoben. Und ich erinnere mich an diese Performance, The Artist is Present, dieses stille Gegenübersitzen und einander in die Augen sehen im New Yorker MoMA. Also da hätte ich am liebsten mitgemacht. Aber man konnte auf den Gesichtern der Besucherinnen und Besucher die unterschiedlichsten Emotionen ablesen. Ich habe auch die Autobiografie von Marina Abramović gelesen, Durch Mauern gehen. Und da habe ich übrigens was Tolles gefunden. Das möchte ich euch hier mal kurz vorlesen. Sie sagt, ein Künstler muss die Stille verstehen. Ein Künstler muss in seinem Werk Raum für Stille schaffen. Die Stille ist wie eine Insel inmitten eines aufgewühlten Meeres. Ist das nicht schön? Also, kennt ihr das Buch?
Ja, ist wirklich ein tolles Zitat. Ich fühle mich gleich angesprochen irgendwie. Ja, also das Buch kenne ich tatsächlich noch nicht, aber danke vielmals für deinen Tipp. Kennst du es, ja, bitte?
Ja, ich habe das Buch tatsächlich vor ein paar Jahren gelesen. Fand es auch total beeindruckend. Denk mal dran, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich bring's dir mit und leite dir voll gerne aus. Gerne. Ich finde, Abramović hat dort für mich so sehr anschaulich erklärt, warum sie in so vielen Arbeiten mit Schmerz gearbeitet hat oder sich so verbunden fühlt. Das habe ich vorher tatsächlich gar nicht richtig begriffen und fand es eben über die Maßen verstörend, dass sie sich selber so oft Schmerz zugeführt hat. Aber das hat sie in dem Buch gut erklärt, ne?
Ja,
und das andere Thema ist eben da die Stille. Das fand ich, also diese The Artist is Present fand ich auch wirklich unglaublich.
Ja, eben, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich fand das so verstörend, einfach dieser Schmerz in ihren Arbeiten. Und ich war ja letztes Jahr im Kunsthaus und habe dort die Ausstellung gesehen. Wir hatten das ja schon besprochen, Britta. Das ging mir echt unter die Haut. Also ich war wirklich aufgewühlt und irgendwie so getriggert.
Ja, total. Das verstehe ich sehr. Also es sind auch wirklich krasse Arbeiten, die ja heute noch auf Video betrachtet werden können dabei. Ja, das geht irgendwie tief. Und nochmal so ein bisschen eine andere Abramović habe ich hier in Frankfurt mal erlebt. Da hatte sie so eine Veranstaltung. Sie hat ja so eine Achtsamkeits- und Konzentrationspraxis entwickelt. Ziel dabei war das so mit Ritualen, wie langes Schweigen oder Zählen von Reiskörnern. Und man konnte so Reiskörner und Linsen, glaube ich, auseinandersortieren. Also es war so ein Gegenmittel gegen digitale Reizüberflutung und dass man so ein bisschen mehr abschalten kann und die Wahrnehmung schärfen soll. Und ihrer Meinung nach konnte das kreative Blockaden lösen. Und am besten hat mir dabei gefallen, dass man mit einer fremden Person gegenüber sitzt. Also das ist so ein bisschen dieses The Artist is Present nachempfunden.
Genau das.
Also man konnte eben durch diesen riesigen Raum gehen, an verschiedenen Stationen verschiedene Dinge machen und unter anderem eben haben sich immer mal wieder Leute, die sich wirklich nicht kannten, auf diese beiden gegenüberliegenden Stühle gesetzt und dann sollte man sich ganz lange in die Augen sehen. Was ja total intensiv ist. Ich meine, wann macht man das schon mal? Insbesondere einer fremden Person ganz lange in die Augen zu schauen. Und ich habe das dann ein paar Mal gemacht, weil ich das Gefühl in mir ganz verrückt fand. Das war irgendwie komisch, aber es hat sich auch gut angefühlt. Das hatte ich vorher so gar nicht gedacht. Und dieses Erlebnis bietet sich sonst einem ja auch gar nicht. Fand ich toll.
Ja, da hast du völlig recht. Also da fällt mir natürlich noch ein Erlebnis ein, was ich hatte. Es war zu Corona-Zeit und ihr erinnert euch, Kultur war geschlossen, alle Kultureinrichtungen, Museen, Konzerthäuser und so weiter.
Und, ja, war gruselig.
Ja, und ja. Da gab es so eine Gelegenheit, da wurde angeboten ein 1:1-Konzert. Und da habe ich mir so eine Karte gekauft. Ich war neugierig und wusste ja nicht, wer und was da für mich gespielt wird. Und die Künstlerin und ich, also wir wurden da so in einen Raum geführt und wir sahen uns tief in die Augen. Es gab die Anweisung sozusagen, wir sollten nicht miteinander sprechen. Und dann, ja, haben wir geatmet und auf einmal war das so im Gleichklang. Also es synchronisierte sich unser Atem. Total verrückt und im ersten Moment auch unangenehm so. Also ich war ganz schön aufgeregt, so ein bisschen feuchte Hände, so so jetzt auch vielleicht. Und dann war das nachher so famos und vielleicht, also ich erinnere mich da immer noch wieder wirklich so gerne dran und vielleicht war das eines der intensivsten Kunsterlebnisse, die ich
bisher hatte.
Ja, toll.
Wow.
Ja, cool. Ich bekomme gleich Gänsehaut, wenn du das so erzählst. So cool.
Ja, das war klasse.
Ja, und toll, dass du auch das Thema in der Musik jetzt aufgreifst, weil das ist natürlich auch eine Kunstform und sollte nicht vergessen werden. Britta, hast du da eine bestimmte Erinnerung?
Ja, beim Thema Musik und Stille fällt mir natürlich direkt dieses wirklich verrückte Musikstück von John Cage ein. 4:33 heißt das. Das ist wirklich crazy. Also, die Komposition besteht aus 3 Sätzen ohne gespielten Ton. Also wirklich ohne einen einzigen Ton. Das hat Cage schon 1952 gemacht. Der Gedanke dahinter ist, Stille als Rahmen zu haben, um was Zufälliges hörbar zu machen, was irgendwie in der Umgebung ist. Also ist das nicht verrückt? 4:33, so lange spielt, das muss man ja auch in Anführungszeichen setzen, dieses Stück wirklich nichts.
Das ist schon, ja, das ist crazy. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie dann Leute husten oder keine Ahnung. Also, irgendwas auspacken aus der Tasche, weil es ihnen unangenehm ist.
Ich glaube, man hört eine Stecknadel fallen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, aber ja, richtig coole Idee. Ich muss tatsächlich an Beethovens 9. denken. So, ta-da-da-da.
Ah ja.
Ta-da-da-da. Also diese Stille dazwischen. Ich meine, das Werk wäre ja nur halb so imposant. Ich hatte mal ein Trommelkonzert in der Tonhalle in Zürich vor ein paar Jahren. Und ich meine, Trommel, mega laut, oder? Ich fand das so beklemmend. Und irgendwann habe ich das so wie zugelassen und dann hat sich in mir so ein Raum geöffnet. Und das war so ein tolles Erlebnis. Also es muss nicht immer still sein, es kann quasi auch laut sein. Und wenn du dich drauf einlässt, dann irgendwie, es macht was mit dir, ne? Ja, aber was ich eigentlich fragen wollte, die kurze Stille nach einem Konzert und vor dem Klatschen, ich meine, das ist doch einfach magisch, oder? Ihr kennt das sicher auch.
Oh ja, ist mir also so, so richtig wichtig, sage ich mal, und ich warte immer darauf, also die Stille nach dem letzten Ton im Konzert und wenn das dann gelingt, ja, alle sind still und
wunderbar.
Das ist dann für mich mal wirklich so ein Moment, der macht mich so happy, so glücklich. Und dann ist da immer so eine Spannung und Energie und das zu spüren ist großartig.
Mhm. Ich mag das auch sehr, wirklich so sehr. Wir gehen ja regelmäßig in die Oper hier in Frankfurt. Und da ärgere ich mich dann manchmal, weil manche sind so schnell dabei zu klatschen. Also das hat sich über die Jahre so ein bisschen verändert. So als ob, also so, weiß ich gar nicht, ob sich dann der Kenner zeigen möchte, dass er sofort weiß, jetzt ist auch wirklich Schluss und ich darf schon klatschen oder vielleicht auch noch gleich Bravo oder Brava rufen. So.
Ja, also, das ist aber auch in den Kulturen unterschiedlich, ne? Also es wird ja unterschiedlich praktiziert. Mhm. Deswegen Brava ist dann vielleicht nicht gerade so deutsch.
Ja. Auch Deutsche meinen ja, sie müssten mit Bravo oder Brava rufen, der Künstlerin und dem Künstler irgendwie direkt besonders viel Applaus geben, was ja auch schön ist, aber wenn es dann nicht mal ein paar Sekunden noch ruhig ist danach, weil ich den Moment auch sehr liebe.
Den so auszukosten.
Ich war als Kind oft mit meiner Mutter in der Oper Und wollte natürlich dann auch immer gleich klatschen. Und sie hat mich immer gerügt, hat gesagt, nein, nicht. Ich wurde quasi das erzogen, stimmt, gleich von Anfang
an. Ja, so wurde ich auch erzogen, doch.
Ja, genau. Man weiß ja manchmal zwischendurch nicht, wenn man das Stück nicht wirklich gut kennt,
als Kind sowieso,
ob es jetzt zu Ende ist oder nicht, weil es immer so stille Momente kurz gibt zwischendurch. Ne? Ja. Jetzt haben wir echt voll viel über Musik gesprochen und auch über Kunstwerke. Ein paar Bücher waren auch noch mit dabei. Aber da das ja dein Spezialgebiet ist, Michaela, magst du unseren Zuhörern und Zuhörern noch einen Tipp geben, so einen Buchtipp?
Ja, also da gibt es ultimativ, muss ich sagen, der Buchtipp vielleicht zum Thema Stille. Ganz einfach, Stille ist der Titel und das ist von Erling Kagge, also das ist in Norwegen. Ich denke, man spricht das Erling Kagge.
Ja, großartig, ich liebe das Buch. Vor ungefähr einem Jahr habe ich es gelesen. Ich habe das im Shop der Kartause Ittingen gefunden. Da hat es übrigens eine ganz tolle Bücherauswahl. Also falls du ganz zufällig mal in Ittingen bist, Michaela, bitte unbedingt dort.
Weil wo das ist auf der Karte.
Genau. Thurgau. Auf jeden Fall, ich finde dort immer irgendetwas. Und ja, wenn wir gerade darüber sprechen, Klöster sind ja auch Orte der Stille. Und heutzutage gibt es ja wirklich in vielen Klöstern stille Angebote. Da können die gestressten Städter sich für ein paar Tage im Kloster zurückziehen und Energie tanken. Und ich habe das tatsächlich auch in der Kartause Ittingen gemacht, 3 Tage lang. Und das war echt ein tolles Erlebnis.
Ja, wirklich spannend. Das habe ich noch nie gemacht. So ganz, ganz still.
Ja, würde mich auch sehr reizen, ehrlich gesagt. Mhm.
Also wir gehen zusammen in die Kartause, Michaela.
Auf jeden
Fall. Die Britta besucht uns dann.
Wenn ihr eine halbe Stunde zwischendurch reden dürft. Nein, eine halbe Stunde halte ich Stille schon auch aus. Ja, Michaela, wir möchten dir das Abschlusswort geben. Hast du Lust, unseren Zuhörenden noch was mit auf den Weg zu geben? Denn durch dich sind wir ja auch auf das Thema Stille gekommen und jetzt darfst du nochmal schöne Gedanken auf den Weg geben.
Oh, danke, wie lieb. Also ein paar Fragen, die jede und jeder für sich beantworten kann. Ist euch Stille eher unangenehm? Wo findet ihr Stille? Und ist Stille eine Kunstform für euch, wie Marina Abramović sagt? Also gebt uns gerne Feedback und wir sind dann sehr gespannt darauf.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und verrückt, wie viele unterschiedliche Kunstwerke wir nun im Zusammenhang mit der Stille besprochen haben und Musik und Bücher und so. Und es ist immer wieder eine schöne Überraschung für mich, wenn ich feststelle, wie vielfältig die Kunst einfach ist zu irgendwelchen Themen. Ich bin wirklich begeistert.
Ja, geht mir auch so. Ich finde es sehr schön, was wir da alles zusammengetragen haben. Ja, zuletzt möchte ich dich fragen, Britta, was bedeutet Stille denn für dich?
Also für mich symbolisiert die Stille Luxus in einer lauten Welt. Ich mag es schon oft auch laut, also netter Abend mit Freunden im Restaurant, mit viel Unterhaltung, das laut, Musik zum Tanzen, finde ich, muss laut sein. Ich liebe es tatsächlich, in der Großstadt zu leben, auch wenn Frankfurt nur immer so tut, als ob es eine Großstadt ist. Und ich mag auch das Hintergrundrauschen einer Stadt so sehr gerne. Aber zum Auftanken zwischendurch brauche ich natürlich auch Stille. Also meine persönlichen Batterien brauchen diese Balance, um Energie zu bekommen und zu behalten. Und dann muss es auch mal still sein zwischendurch. Das mag ich sehr. Bei dir, Michaela, wie ist es da?
Ja, also mein Bedürfnis nach Stille ist schon ganz schön groß. Und wenn ich ein paar Tage hintereinander so aufregende Erlebnisse hatte, wie beispielsweise auf der Buchmesse, und das ist ja in Frankfurt, da ist dann schon ganz schön was los, dann brauche ich anschließend dringend Ruhe, so zum Schreiben, Denken und natürlich zum Lesen. Und wie ist es bei dir, Saskia? Was bedeutet denn Stille für dich? Also wir haben ja gemerkt im Vorgespräch, dass wir uns hier schon recht ähnlich sind, oder?
Ja, absolut. Also mir geht es wirklich wie dir. Wenn ich viel erlebt habe, brauche ich wirklich dringend Stille und Zeit für mich alleine und eigentlich auch nach so einem richtig intensiven Arbeitsalltag. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich mein Bedürfnis nach Stille entdeckt habe. Und eben, dann muss man sich ja auch Zeit dafür nehmen. Also das ist dann nochmal was anderes. Und ja, vor allem, wenn man in einer Partnerschaft lebt, ist es dann nochmal eine andere Challenge. Ja, und eigentlich muss ich sagen, ich bin süchtig geworden nach dieser Stille. Also es ist ja wie so ein Grundbedürfnis von mir. Ja. Ich suche sie täglich. Also und ich, wenn ich sie dann nicht habe, werde ich so nervös und irgendwie so ein bisschen auch wütend, glaube ich. Also,
ja, das kenne ich auch so.
Ja, also nur, wenn ich nur schon eine kleine Meditation habe, das reicht mir schon.
Ja.
Ja, das mache ich auch gerne, dass ich zwischendurch meditiere und finde diese Stille auch großartig, weil sich quasi der Raum öffnet für alle möglichen Gedanken, die sonst, glaube ich, wenn es so laut ist, nicht da sind. Also dann fängt schon auch so ein Gedankenkarussell an. Muss nicht unbedingt unangenehm sein, ist ja oft mit unangenehm verbunden, aber finde ich irre, dass das dann halt in der Stille passiert, ne?
Ja, ja.
Hast du das auch?
Ja, natürlich. Also das Gedankenkarussell ist manchmal mehr, manchmal weniger und dann gibt es Tage, da ist es crazy. Aber ich denke, wenn man es einmal geschafft hat, dann diese Stille wie bewusst zu hören, dann ist es, also für mich zumindest, wirklich so eine Offenbarung. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen psychospirituell, aber das ist für mich wirklich bereichernd. Also für mich ist die Stille die Basis von allem und die Töne, die entstehen aus dieser Stille und kehren dann wieder in die Stille zurück. Diese Vorstellung ermöglicht es mir eigentlich dann, die Stille zu hören in der Meditation. Also ich weiß nicht, ob jetzt das zu abstrakt ist oder versteht ihr, was ich meine?
Ja, total. Also ich weiß genau, was du meinst und ich finde das wertvoller als alles, was man so kaufen kann. Also es ist ein echtes Luxusgut in der heutigen hektischen Zeit.
Ja, ja, absolut. Es ist Gold wert.
Absolut, ja.
Ich denke, viele Menschen haben eigentlich Angst vor der Stille, weil man dann ja plötzlich mit sich in Kontakt kommt und wahrscheinlich auch unangenehme Fragen auftauchen oder Gefühle, die man nicht fühlen will.
Ja, das glaube ich auch, dass das bei vielen Menschen so ist und der Alltag auch gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. So. Also man muss, wie du das ja auch schon gesagt hast, sich wirklich ganz bewusst die Zeit nehmen. Und die Herausforderung annehmen, sich so in die Stille zu begeben. Mach das immer nur mal so ab und zu zwischendurch. Aber du, Saskia, du machst ja sogar einmal im Jahr auch eine stille Woche, ne? Oder so ein paar Tage, wie du vorhin erzählt hast. Das stelle ich mir tatsächlich sehr herausfordernd vor.
Ja, ja, ich habe die jetzt gerade hinter mir. Also es ist wirklich, ich versuche mir 7 Tage einzurichten. Manchmal klappt es nicht, manchmal sind es dann 4 oder 5. Und ich muss zugeben, die ersten 2 bis 3 Tage, die sind wirklich hart. Also so ganz ohne Input. Man gewöhnt sich dran, aber es ist, man muss sich eben aushalten. Und am Schluss, es ist wirklich extrem entspannend. Und die besten Ideen kommen mir immer, wenn ich die Stille dann voll zulasse.
Ja, ja, krass, klingt wirklich sehr spannend. Also glaube ich auch, dass es ein cooles Erlebnis ist. Bin mir gar nicht sicher, aber ob ich so heiß drauf bin, so viel Stille zu erleben, um mir eine ganze Woche dafür zu nehmen. Ja. Ja, also ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben in Kunst, Kultur und in unsere ganz persönlichen Stille-Erlebnisse. Wir schließen damit für heute und ganz toll, dass du mit dabei warst, Michaela. Es war wirklich sehr schön.
Ganz vielen lieben Dank, also für das gute Gespräch mit euch. Ich bin jetzt so voller Neugier auf die Kunst, Werke, die ihr ja angesprochen habt und die ich ja nicht so kenne. Und ich werde bestimmt auf unser schönes Thema zukünftig noch mehr achten. Ja, so Interesse steuert die Wahrnehmung, ist ja immer so.
Ja.
Danke.
Ja, danke. Danke auch von mir, Michaela. Das war wirklich toll. Schön, dass du dabei warst.
Ja, und wie immer, wir freuen uns wirklich ganz, ganz dolle, wenn ihr unseren Podcast liked, ihm einige Sterne gebt, also vielleicht sogar 5, vielleicht einen Kommentar drunter.
6 Sterne, nein, gibt's gar nicht. Ja, nein, wir freuen uns auf jeden Fall über deine Empfehlung und das hilft uns nämlich, sichtbar zu sein und zu bleiben. Danke dir.
Genau. Danke.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Kunst und knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.